Wir wollen heute ein Wort Gottes aus dem Alten Testament aufschlagen, und zwar 3. Mose Kapitel 23 und lesen da die zwei Verse 10 und 11. 3. Mose 23, Vers 10 und 11, da heißt es: Wenn ihr in das Nein, redet zu den Kindern Israel und spricht zu ihnen: Wenn ihr in das Land kommet, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, so sollt ihr eine Garbe der Erstlinge eurer Ernte zu dem Priester bringen, und er soll die Garbe vor Jehova weben zum Wohlgefallen für euch. Am anderen Tage nach dem Sabbat soll sie der Priester weben. Soweit Gottes Wort. Die heutigen Feiertage kennzeichnen Tod und Auferstehung unseres Herrn. Die Auferstehung Christi ist ein Zeugnis des Lebens. Darum kann Auferstehung überhaupt nur dort sein, wo zuvor Tod war. Der Tod ist die Folge der Sünde. Beginnend für uns Menschen im Garten Eden. Es ist ein Geheimnis, mit dem wir hier zu tun haben, dass der Tod allein nur durch Tod wiederum besiegt werden konnte. Dass es kein anderes Mittel gab, ihn zu besiegen. Dieser Sieg über den Tod lag in einem stellvertretenden Opfer. Es ist erstaunlich, wie bereits im Alten Bund in den Tieropfern eine gewisse Todesüberwindung lag. Denken wir hier nur an das Passa-Opfer. Jenes Blut dieser Tierchen genügte, um das Gericht am Hause der Israeliten vorübergehen zu lassen. Denn die Macht der Sünde konnte nicht wirksam werden, wo ein solches Opfertier geschlachtet war. Natürlich wirkte Tierblut nicht in der Beziehung bis hin in die Ewigkeit. Das ist klar. Jedoch galt dies als eine Stundung der Sünden auf das vollkommene Opferlamm Christi Jesu. Hierdurch wurden praktisch die Sünden aus der Zeitlichkeit betreffs der Vergebung in die Ewigkeit überstellt. Damit hat Christus der Herr nicht allein unsere Sündenschuld ewig gesühnt, sondern auch die des Alten Testaments. Wie gewaltig groß ist doch damit das Opfer unseres Herrn. Im Alten Testament musste ein stellvertretendes oder als stellvertretendes Opfer ein Tier sterben. Im Neuen Testament starb stellvertretend das Opferlamm Christi. In den Tieren und in ihrem Opferblut war keine Auferstehungsmacht, wohl aber in dem Opfer unseres Herrn. Hier unterscheiden sich die Kraftaussagen, die doch letztlich auch uns betreffen, wesenhaft. Was war der alte Bund? Was ist das Opfer des neuen Bundes? Denn am dritten Tag auferstand er, unser Herr, aus den Toten. Wenden wir uns dem Textvers zu, so lesen wir: Wenn ihr in das Land kommet, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet. Aus dieser Stelle wird erkennbar, dass der Erntesegen, der in der Verheißung und über die Verheißung Kanaans ausgedrückt war, nicht das Eigentum der Israeliten darstellte. Auch wenn sie ernteten, sondern die Ernte gehört dem Herrn. Es ist seine Ernte, mit der wir zu tun haben. Darum heißt es auch nicht ihre Ernte, sondern seine Ernte. Und seine Ernte ist Gottes Ernte, wenn ihr in das Land kommet. Sagt Gott zuvor, als sie noch nicht darinnen waren, ist doch die Verheißung, die Israel hatte. Eine Verheißung, die dem Volke Israel gegeben war. Bei uns treten wir in die himmlische Verheißung ein, sobald wir uns erretten ließen. Denn die Verheißung ewigen Lebens haben wir bei der Bekehrung und nicht erst, wenn wir oben beim Herrn sind. Sobald Israel in der Verheißung, das ist Kanaan, war, sollten sie aus der Frucht der Ernte eine Garbe der Erstlinge zum Priester bringen. Weil wir, wie gerade gesagt war, bereits jetzt durch das ewige Leben, welches wir durch Christus, unserem Herrn, besitzen, in diesen Vorzug der Gnade wandeln dürfen, ewiges Leben zu besitzen. Darum bedeutet es für uns heute, sobald wir diese Verheißung des Lebens haben, bringen wir die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen, ein Opfer des Lobes, nach Hebräer 13, Vers 15. Das sind unsere Opfer, auf die der Herr wartet, die wir ihm gehören. Der Jesus will so wenig, wie er ein Opfer von Kain erwartete, auch von den Nicht-Erretteten ein Opfer des Lobes und des Dankes empfangen. Solches geschieht in der Darstellung unserer Leiber, sagt Gottes Wort, als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer nach Römer 12, Vers 1. Das ist unsere verantwortliche Seite Gott gegenüber. Das heißt, wir bringen heute oder wir bringen Gott heute geistliche Opfer und nicht mehr die Opfer des Alten Testaments, eine Garbe vom Feld, dar. Israel hatte eine irdische Verheißung, deshalb hatten sie auch irdische Frucht zu bringen. Diese Frucht musste dann, wie es hier heißt, zum Priester gebracht werden. Heute ist dies für uns der hohe Priester, Jesus Christus, dem wir unsere geistlichen Opfer bringen. So wie der Priester des Alten Testaments den Israeliten vor Gott vertrat, wenn auch damals nur in schwacher Form, aber der alttestamentliche Priester vertrat das Volk vor Gott, so vertritt uns heute der Herr Jesus als der wahrhaftige hohe Priester nach Römer 8, Vers 34. In diesem Priesterfunktionsdienst liegt zugleich Mittlerdienst. Ein Dienst der Mittlerschaft zwischen Gott und Menschen. Das Priestertum. Neuen Testaments hat jeder einzelne Zugang zum Allerheiligsten, wie früher im Alten Bund jeder Priester Zugang zum Heiligtum hatte. Wir brauchen heute nicht mehr Menschen, um mit Gott in Verbindung zu treten. Wir haben einen großen hohen Priester, sagt Gottes Wort. Der alttestamentliche Priester vertrat die Israeliten mit Tierblut. Aber unser Herr vertritt uns mit seinem eigenen Blut, welches er in das nicht mit Händen gemachte Heiligtum hineintrug. Niemals konnte ein alttestamentlicher Priester das Tierblut in das nicht mit Händen gemachte Heiligtum bringen, wohl aber in das Sichtbare des Tempels, des irdischen Heiligtums. Und wie so froh dürfen wir darum sein, wenn wir im Bewusstsein leben, einen solchen großen hohen Priester wie wir zu besitzen. Und dann heißt es, und er, dieser Priester, soll die Garbe vor Jehova weben, zum Wohlgefallen für euch. Das bedeutet doch für uns, dass unser hoher Priester unsere geistlichen Opfer vor dem himmlischen Vater bewegt, weben. Dieses Webeopfer hatte diese Handlung in der Hand des Priesters, die Garbe, die hin und her bewegt wurde. um die gebrachten Bitten, um die gebrachten Opfer des Lobes und des Dankes annehmbar zu machen durch unseren Herrn, der uns vertritt als rechter hoher Priester. Dabei wird Gott verehrt, indem der Herr in dieser Funktion gefunden wird, aber er kann diese Funktion allein nur dann für uns ausüben, wenn wir diese geistlichen Schlachtopfer auch bringen. Wenn wir sie nicht bringen, kann er sie vor dem Vater nicht bewegen, sondern er bewegt nur die, welche wir bringen. Dabei wird Gott verehrt, weil Gottes Lob groß gemacht wird. Und uns, was haben wir davon? Uns gereicht es, wie es hier heißt, zur Wohlgefälligkeit. Gott hat Wohlgefallen an uns dann, wenn wir das tun, was er erwartet. Unser Gott zwingt niemanden von uns. Aber er möchte wirklich alles von uns haben, das wir auch bringen. Wie so stark die Mitteilung auf unseren Herrn Jesus weisen. Mitteilungen in diesem unserem Textabschnitt erfahren wir im Priesterverhalten von Gottes Verherrlichung und Wohlgefallen am Sünder. Das ist am anderen Tage, heißt es hier, nach dem Sabbat sein sollte. Wir wissen, dass der Sabbat ein Samstag war und am anderen Tage nach dem Sabbat ein Sonntag kommt. Und das ist dieser Sonntag, der Wochenerste oder des Herrn Tag, weil er an diesem Tag auferstand. Dieser Sonntag ist Auferstehungstag nach der Mitteilung des Wortes Gottes. Da war Gott, der Vater im Himmel, verherrlicht, weil erstmals auf dieser Erde ein Opfer gebracht war, über das Gott erstmals befriedigt sein konnte. Wir lesen dazu ein Psalmwort, Kapitel Psalm 40, Vers 6. Da heißt es, an Schlacht- und Speisopfern hattest du keine Lust. Ohren hast du mir bereitet. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Was mag in den Herzen der Israeliten vor sich gegangen sein, wenn sie solche Worte lasen? Auf diese Opfer sie doch ihre Vergebung ausrichteten. Aber Gott hat das nicht durch den Psalmisten David schreiben lassen, dass Gott kein Wohlgefallen daran hatte. Der hatte schon Wohlgefallen, denn er hat es ja so angeordnet, dass diese Schlachtungen sein sollten. Sondern sein Wohlgefallen war darum nicht in diesen Opfern, weil diese Opfer keinen der Israeliten mit der Ewigkeit verbannten. Keiner war verbunden mit ewiger Vergebung. Und deshalb waren die Opfer nur zeitlich Gott angenehm, aber nicht im Blick auf die Ewigkeit. Deshalb war die Lösung nicht in tierischen Schlacht- und Brandopfern zu sehen. Und in Hebräer 10 wollen wir den einen Vers 5 dazu lesen, der uns Licht gibt in dieser Frage, Hebräer 10, Vers 5, da heißt es, vorher wird davon gesprochen, dass das Blut von Böcken und Stieren die Sünden nicht hinwegnehmen kann. Darum, als er in die Welt kommt, spricht er Schlachtopfer. Als er, der Herr Jesus, in die Welt kommt, spricht er. Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt. Die konnte der Herr Jesus nicht bringen. Damit wären wir nicht in die Erlösung gekommen, wenn der Herr Jesus einen mordsdicken Bullen hätte schlachten lassen. Da wäre uns nicht geholfen gewesen. Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt. Und jetzt kommt die Gottwohlgefälligkeit, die in seinem Opfer liegt. Einen Leib aber hast du mir bereitet. Aber an Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Hier wird das Opfer Christi mit den alttestamentlichen Tieropfern gegeneinander verglichen. Nur, dass wir das verstehen. Nicht, dass jemand gesagt hätte, für die Alttestamentler, die hätten auch die Viecher auf dem Fleischmarkt treiben können. Nein. So nicht. Und unser Wohlgefallen betraf die mit dem Kreuz verbundene Errettung jedes einzelnen Sünders, der bereit ist, zum Heiland und Erlöser zu kommen, eine Bedingung im Glauben, dass Gott ist. Ja, das in Vers 12 unseres Textwortes benannte Lamm, ohne Fehl, weist erneut auf den Christus. Das Brandopfer war ja ganz für Gott, um durch ein gottwürdiges Opfer den Kriegszustand wegen unserer Sünden im Herzen Gottes zu beenden, war das Brandopfer gegeben, das dahin deutet auf den Sohn Gottes, während das Speisopfer Christus im Fleische uns zeigt. Dieses Brandopfer, Vers 12, zeigt uns dieses Opfer des Gottessohnes. Wir wollen uns diese Aussagen merken. Während dann in Vers 13 das Speisopfer angeredet ist, das ja im Normalopferdienst dem Brandopfer folgte, wir seine Fleischwerdung erkennen. Christus hier auf dieser Erde, was dem Jehova zum lieblichen Geruch gereichte. Das Gericht, welches unser Herr stellvertretend auf sich nahm, war ein völliges, ein totales. Darum redet das Wort hier auch von Feueropfer. Wenn wir etwas, was durch das Gericht des Feuers Gottes gegangen ist, sehen, dann kann es bestenfalls noch verbrannte Asche sein. Eine total verbrannte, gewichtslose Asche. Flugasche. Man kann auch Asche wieder verbrennen. Dann geht wieder ein Prozentsatz heraus durch eine erhöhte Hitzeeinwirkung und zum Schluss hat man nur noch Partikel, die nicht viel schwerer sind als die Luft. Die Schattenbilder der Tieropfer mussten darum auf dem Brandopferaltar verbrannt werden. Was der Herr Jesus wirklich und in letzter Konsequenz erduldet hat, sagt uns über Einzelheiten die Heilige Schrift nicht. Sie redet nicht darüber. Aber es muss furchtbar gewesen sein, was der Herr Jesus unserer Sünden wegen durchmachte. Das Alte Testament nennt für heute dieses religiöse Osterfest Fest der Garbe der Erstlinge. Das war im Alten Testament, wo wir Gott gegebene Feste hatten. Neutestamentlich haben wir ja keine Weisungen, Feste zu feiern. Eine Garbe drückt die Frucht des Ackers aus. Des Weiteren drückt die Frucht zugleich die Erstlinge aus, mit der wir hier zu tun haben. Die Erstlinge gehören dem Herrn. Wir lesen das schon in 2. Mose 23, Vers 19. Das Erste der Erstlinge, heißt es da, des Landes, sollst du in das Haus Jehovas deines Gottes bringen. Das gehört dem Herrn. Im Alten Testament war es der Erstgeborene vom Menschen bis zum Vieh. Dort fing der Erstling schon an. Neutestamentlich redet Paulus und spricht in 1. Korinther 5,10 über Auferstehung und schreibt in Vers 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen, der Toten heißt das. Und in dem gleichen Korinther Absatz Vers 23 wird von der Auferstehungsordnung geredet, wo es heißt, der Erstling Christus. Also ist unser Herr, der im Alten Testament genannte und ausgedrückt in der Erstlingsgarbe oder Erstlingsfrucht. Die Erstgeborenen oder Erstlinge waren die Erbträger, die das elterliche Erbe erhielten. Darum ist auch Christus als Erstling der Erbe aller Dinge. Wir könnten auch sagen, der Erste, dem das Erbe zusteht. Das wäre mit anderen Worten ausgedrückt, das Gleiche. Die Garbe des Erstlings ist danach die erste Frucht. Und wir könnten hier tatsächlich sagen, wo wäre jemand, der die gewaltige Frucht unseres Herrn Jesus gebracht hätte? Keiner der Menschen. Er ging mit der Last der Sünden dieser ganzen Welt in den Tod und auferstand in der Frucht des Lebens der vielen Geretteten. Als guter Same des Weizenkornes ließ er sich in die Erde werfen. Das ist die Erde, seine Grablegung. Aber auch in Johannes 12, Vers 24 wird gesagt, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Hier ist wieder die Todesüberwindung durch Tod angesprochen. Wieder haben wir hier das Geheimnis angeredet. Durch seinen Tod wurde unser Tod überwunden. Darum, wer ewiges Leben haben will, muss in der Gleichheit seines Todes mit Christus sterben. Einen anderen Weg zum Leben gibt es nicht. Es ist die Gemeinschaft seines Todes. Denn durch seinen Tod hat er den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Unsere echte Bekehrung ist die Einsmachung mit dem Tode Jesu. Es geht schlicht und letztlich darum, den Dingen der Sünde zu sterben. Wie auch der Herr Jesus unserer Sünden wegen gestorben ist, so erklärt es Paulus im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 5, wo es heißt, denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in der seiner Auferstehung sein. Unsere Einsmachung mit dem Tode des Herrn unterscheidet sich zwischen dem Tod Jesu einerseits und unserem Mitgestorbensein mit dem Christus dennoch sehr. Als der Herr Jesus starb, war er klinisch tot. Wenn wir mit Christus sterben, ist unser alter Mensch, sagt die Bibel, mitgekreuzigt. Hierdurch ist der Leib der Sünde abgetan. Römer 6, Vers 6. Damit sieht uns Gott nicht mehr im Dienst der Sünde, auch wenn wir noch Sünder sind. Gott sieht uns nur nicht mehr als verlorene Sünder, sondern er sieht und schaut uns in der neuen Schöpfung. Wenn also bei uns der Leib der Sünde abgetan ist, sobald wir uns mit dem Tode Jesu eins gemacht haben, leben wir dennoch im Fleische weiter, was bei unserem Herrn nicht der Fall war. Das bringt natürlich für uns Riesenprobleme mit sich. Weil wir von Natur des Leibes aus so bedacht sind, so vieles in unserem Natural zu retten, was nur möglich ist, bewegen wir uns vom Grundsatz her im Grenzbereich der Errettung. Dadurch gibt es so viele Probleme unter Gläubigen heute. Weil man die Errettung den Einzelnen so leicht gemacht hat, leichter als die Bibel sagt. Ich mag mich jetzt erinnern an einer vor vielen Jahren, an einer Evangelisation dabei gewesen zu sein, dass der Evangelist sagt, wer errettet sein will, der braucht nur so den Zeigefinger zu halten. Geschwister, das kann schon sein, dass das mal klappt, wenn man nicht an der Grenze herumtorkelt. Aber wie viele sind da wieder hinausgegangen, die gedacht haben, ewiges Leben zu empfangen, indem ich es mal kurz so mache, das ist nicht das ewige Leben. Hier werden Menschen betrogen, dann geht der Kampf los. Unser Sieg ist in der Gleichheit des Todes mit Christus zu sterben. Das ist die Frage auch an uns heute. Bist du mit Christus gestorben? Wenn nicht, dann vollziehe das nach, dass du keine Bedingungen, wenn und aber in deiner Jesus-Nachfolge mehr hast. Vollzieh es nach. Denn der alte Mensch, von dem hier geredet ist, der abgetan sein soll am Kreuz, ist die Sündenquelle des beständig sprudelnden Sündenwesens in uns. Da wir bei der Bekehrung nicht klinisch tot sind, kann das beweisen. Braucht nur eine Stopfnadel zu nehmen, da kann ich es jedem beweisen, ob er klinisch tot ist nach der Bekehrung. Hat uns Gott den Kindern des Lichts den Sieg über die Sünden aufgrund des Werkes am Kreuz auch in die Nachfolge gelegt. Das Werk Jesu ist so groß. Wir sollen aufgrund Golgathas Sieg über alle uns betreffenden Dinge zu Überwindern werden. Überwinder heißt, mächtiger zu sein als das Problem, sonst werden wir vom Problem überwältigt. Das können wir nicht aus uns selbst. Das kann nur Christus in uns. Dazu brauchen wir eine tiefe, innige Herzensverbindung zu dem lebendigen Gott, sonst ist unser Christsein Schwindel. Gleich wie unser Herr überwunden hat, so hat Christus zu unserem Wohlgefallen dort am Kreuz gehangen. Auch dafür ist unser Herr Jesus ans Kreuz gegangen und dort gestorben. Nicht allein, dass wir wie durchs Feuer gerettet sind, sondern auch, dass wir nach der Kraft Gottes im Wandel uns als Überwinder im Vorbilde Christi erweisen. Und das kostet natürlich sehr viel an Selbstverleugnung. Nicht andere Leute zu verleugnen, das ist hier nicht gefragt. Und ein gründliches Mitgestorbensein wird da erwartet. Dass die Erlösten eine Seelenrettung besitzen, ist allein das Gnadenwerk unseres Gottes. Dass wir ein siegreiches Leben in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus führen und führen sollen, hat er, unser Herr, uns mit in diese Verantwortung genommen. Je tiefer wir mit dem Herrn gestorben sind und je inniger wir uns nach ihm ausstrecken, in der Zeit der Nachfolge, desto reichlicher ist unser Umgang und die Segnung in Christo Jesu für uns. Sowohl die Errettung, die wir in Christo haben, das ist sein Tod für uns, als auch unser gottgemäßer Wandel, Das ist unser Mitgestorbensein. Drückt letztlich in beidem Frucht für Gott aus. Deshalb war im Textwort des Alten Testaments die Garbe der Erstlinge zu bringen. Das ist Frucht. Die Frucht des Todes Jesu gereichte uns zur Frucht des Lebens. Denn die Erstlingsgarbe, mit der wir ja hier zu tun haben, wurde gewebt. Das ist bewegt. Wann wurde sie bewegt? Nach dem Textvers 11, am anderen Tage nach dem Sabbat. Und das war der Wochenerste. Als der Auferstehungsmorgen die Erstlingsgarbe bewegt war, als am Auferstehungsmorgen die Erstlingsgarbe bewegt war, auferstand unser Herr. Ja, da war viel mehr Bewegung, wie die Bibel uns schildert. Da war auch der Stein von der Gruft wegbewegt. Da war Bewegung drin. Das heißt Leben. Da war der Tod im sterblichen Leibe Jesu wegbewegt. Durch die Macht seiner Auferstehung, die ihm eigen war. Die Grabestücher waren gewichen, die den Herrn des Lebens im Tode hielten. Christus der Herr, er war auferstanden. Hier sollten wir schon fragen, wozu? Der Textvers 11 sagt, zum Wohlgefallen für euch. Dazu, dass Gott Wohlgefallen hat an uns und wir Wohlgefallen haben können an ihm, unserem Erretter und Erlöser. Ja, das hat der Herr Jesus für dich und für mich getan. Das hat er gemacht. Und dieser Tag, Vers 12, da die Garbe gewebt war, steht benannt das Opfer des Lammes. Da finden wir im Vers 12 dann das Lamm angesprochen. Zwar nahm er, unser Herr, alle unsere Schuld auf sich, aber selbst war er sündlos. Hier dargestellt in unserem Text, Vers 12, ohne Fehl. Wir freuen uns, dass Gott uns so geliebt hat, uns ein Opfer zu bringen, welches vollkommen war, nicht allein in den Augen der Menschen, sondern in den Augen des himmlischen Vaters, war es das Größte, was Gott uns gab. Und wir freuen uns, dass der Herr Jesus diesen seinen Auftrag in solch einer Vollkommenheit, wie er es getan hat, ausführte. Und das hat er uns hinterlassen, als er von dieser Erde schied, indem er rief,
es ist vollbracht. Das betraf seinen Tod, denn nur durch diesen Tod konnte er auferstehen. Und wir freuen uns, dass wir lesen, als die Jünger ihn sahen, da freuten sie sich. Tja, und wir haben sein Wiederkommen unmittelbar vor uns. Wie sieht unser Wandel vor dem lebendigen Gott aus, der unser aller Herzen kennt? Haben wir nicht nachzuvollziehen, das, was Christus uns vorgewiesen hat, im völligen Tod? Wir wollen heute, morgen, diese Festtage benutzen, um uns in dieser Frage dem Herrn zu stellen. Herr, was willst du, dass ich noch tun soll? Zeig du mir in deiner Liebe und Gnade, was ich nicht sehe, um dir ähnlicher zu werden, weil dein Wohlgefallen auf uns ruht. Amen.